RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an. So optimistisch hat es Bundeskanzler Willy Brandt am Schluss seiner ersten Regierungserklärung am 28. Oktober 1969 formuliert. Vielleicht brauchen wir etwas von diesem Optimismus in unseren heutigen unübersichtlichen Zeiten. Demokratie braucht politische Bildung und durch politische Bildung werden junge Menschen und nicht nur junge Menschen in die Lage versetzt, auch immer wieder neu anzufangen. Denn das ist ja das Wesen von Demokratie. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, einer der 7 überparteilichen Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes, erneut aus dem Pop-up-Bereich der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin. Mehr Mut zur Demokratiebildung? Fragezeichen. Beim jährlichen Willy-Brandt-Gespräch geht es diesmal um politische Bildung in Zeiten autoritärer Verheißungen. Und dazu begrüße ich recht herzlich die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien von der CDU. Lale Yildirim, die Professorin für Didaktik der Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Tilda Skerra, die Sprecherin des Landesschülerrates Brandenburg und Mitglied im Bundessekretariat der Bundesschülerkonferenz, und Axel Drekoll, Direktor der Brandenburgischen Gedenkstätten. Politische Bildung in Zeiten autoritärer Verheißung. Politische Bildung ist ja eigentlich immer wichtig, Karin Prien, damit wir wissen, wo wir mitgestalten können, damit wir vielleicht auch wissen, wo die Spielräume der politischen Akteure sind. Was sind denn derzeit in Ihren Augen die größten Herausforderungen, auf die wir vielleicht neu, vielleicht anders reagieren müssen in der politischen Bildung?
Ich glaube, was uns in der politischen Bildung, aber auch insgesamt in der politischen Debatte in Deutschland alle in der demokratischen Mitte zumindest beschäftigt, ist die Frage, wie wir mit der Vertrauenskrise, die wir überall spüren, wie wir damit eigentlich umgehen können. An Vertrauenskrise ist etwas, was da ist, tief in bürgerliche Milieus hineingeht und das Zweifel, grundsätzliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit und der Lösungsfähigkeit unseres demokratischen Systems mit sich bringt. Das macht natürlich für junge Menschen und vor Schulen, vor Orten, wo junge Menschen aufeinandertreffen, ehrlicherweise, das ist vor allem auch das Netz. Das ist natürlich eine zweite riesengroße Herausforderung, dass politische Meinungsbildung zunehmend im digitalen Raum stattfindet und dort mehr oder minder unreguliert und auch sehr stark mit beherrscht, wenn nicht sogar überwiegend beherrscht durch radikale Kräfte. Und dann glaube ich, dass natürlich die Veränderungen in der Zusammensetzung unserer Gesellschaft, also der Fakt, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft inzwischen leben, natürlich auch eine riesengroße Rolle spielen, weil die historischen Erfahrungen ganz unterschiedlich sind. Am Ende muss Demokratie in jeder Generation neu gelernt, nicht nur gestaltet, sondern auch neu gelernt werden. Und ich glaube, in diesem kleinen Potpourri, und das ist wirklich nur ein Ausschnitt, denn man könnte jetzt auch noch neben der Vertrauenskrise über die Repräsentationskrise sprechen. Man könnte über die autoritären Verheißungen, dieses Bedürfnis in einer komplexen Welt mal eben den Hebel einfach umdrehen beziehungsweise den großen Füller rausholen und mal eben die 100. Executive Order ausstellen. Über all diese Dinge müssen wir reden, aber ich glaube, die Gemengelage, die ist ganz schön anspruchsvoll.
Wir werden mal sehen, wie viele von diesen Stichworten wir heute abarbeiten können. Nun gibt es natürlich noch andere Herausforderungen an politische Bildung, Tilda Skerra, nämlich zum Beispiel, wenn in der Kleinstadt Herzberg-Elster knapp unter 9000 Einwohner leben im Süden Brandenburgs und man nicht einfach sagen kann, naja, alle, die sich für ein Thema interessieren, treffen sich automatisch auf dem Marktplatz. Wie ist es da?
Ja, da ist das Problem eben ganz stark. Also diese Demokratiebildung findet in der Schule zu wenig statt und im Freizeitraum gibt es die Möglichkeit nicht. Also ich komme auch nicht direkt aus Herzberg, da gibt es vielleicht noch ein oder zwei Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, wo sich dann auch SchülerInnen damit befassen können mit dem Thema. Aber für mich in meinem Dorf mit 150 Einwohnern, mit 2 Bussen, die pro Tag mich irgendwo hinbringen, gibt es die Möglichkeit nicht, dass ich mich tatsächlich engagieren kann eigentlich, hätte ich nicht Eltern, die sich da hinter mich stellen. Und dann ist das Problem ganz offen klar, dass die Schüler sich zu Hause verschanzen und dann eben mit dieser, was Sie eben schon angesprochen haben, mit dem digitalen Medium konfrontiert sind und dort ihre politische Bildung und ihre Demokratie wiederfinden müssen und dort dann plötzlich auf diese Radikalisierung stoßen und nicht tatsächlich bei sich zu Hause, weil die Möglichkeit einfach nicht da ist.
Politische Bildung ist sehr stark verknüpft mit Demokratiegeschichte, aber auch mit dem Beschreiben jener Zeiten, in denen dies scheiterte. Lale Yildirim, nun ist unsere Gesellschaft vielfältiger geworden, auch was die historischen Erzählungen von Gelingen und Scheitern angeht. Was heißt das für die politische Bildung?
Ja, mein Fach ist ja eigentlich die historische Bildung, die ich aber ehrlich gesagt als historisch-politische Bildung verstehe, weil historische Bildung auch immer politische Bildung ist. Ich glaube, das nur ist mir gerade wichtig, das mal vorzutun. Ja, also ich glaube, dass wir da noch sehr viel nachzuholen haben. Ich glaube, dass wir die gesellschaftlichen Realitäten viel zu wenig in Schule und in Lehrerinnenbildung und an Universitäten und Forschung und so weiter mit einbeziehen. Dass politische Bildung allerdings auch ganz schnell damit verwechselt wird, dass es eine Meinungsbildung ist. Und im Fach Geschichte ist es ja eher so, dass wir aufgrund unserer Geschichte, die sich in unserer Verfassung widerspiegelt, die sich in unserer Demokratie ja grundlegend widerspiegelt, genau daran anknüpfen wollen, aber als Gegenwartswissenschaft, so wie ich die Geschichte verstehe, weil es geht immer um die Gegenwart, ist es etwas, was wir immer wieder gegenwartsorientiert und zukunftsorientiert aushandeln müssen. Und dieser Aushandlungsprozess ist komplexer und vielfältiger geworden, verlangt natürlich auch viel mehr Sensibilität und auch Kompetenzen. Und dafür brauchen wir mehr Raum, mehr Förderung, mehr Stunden, mehr Ausbildung.
Ich merke schon, wir werden sprechen müssen über Räume, in denen Auseinandersetzungen stattfinden können und die nicht nur unter Gleichen passiert. Wir werden reden über die Frage Schule. Aber nun gibt es eine ganze Menge außerschulische Lernorte und wenn irgendwas in der Schule nicht funktioniert oder irgendwo ist was skandalisiert werden kann, dann kommt gleich der Ruf, Axel Drehkoll, jetzt muss aber mal eine Klassenfahrt an eine Gedenkstätte kommen und dann stellt sich die Frage, warum entsteht da Betroffenheit oder keine Betroffenheit? Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit? Wie naiv kommen auch manchmal Pädagoginnen und Pädagogen auf Sie zu, damit Sie vielleicht die Kuh vom Eis holen?
Also ich würde sagen, es gibt streckenweise eine viel zu große Erwartungshaltung an das, was Gedenkstätten leisten können. Da muss man sehr vorsichtig sein mit Pauschalierungen, aber es gibt auch Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ihren Schülerinnen und Schülern einfach auch sehr unvorbereitet kommen. Das ist eigentlich das große Problem. Ja. Vielleicht gar nicht so die unglaubliche Erwartungshaltung an diese Orte, sondern einfach das man dann einfach die Schülerinnen und Schüler mal so 2 Stunden aufs Gelände schickt, wieder abholt und dann wieder wegfährt. Das ist dann nicht besonders zweckdienlich für so einen Gedenkstättenbesuch. Aber es ist richtig, so würde ich das schon sagen, dass die Erwartungshaltung sehr überspitzt formuliert diejenige ist, dass wer so einen Ort mal gesehen hat, der muss ja eigentlich geläutert wieder da rauskommen. Das ist natürlich falsch. Es wurde ja schon von Geschichtsbewusstsein oder von Geschichte, das hat immer auch eine politische Dimension, würde ich auch so sehen. Aber es geht ja um ein Bewusstsein für historische Zusammenhänge. Und ich glaube, das können Gedenkstätten auf jeden Fall einlösen, egal wie die Erwartungen sind, die sie ansprechen, dass man sich auf Spurensuche begeben kann und muss, weil die heutige Gedenkstätte ist ja nicht das KZ, der Unterschied ist ja auch sehr, sehr wichtig und ich bin gezwungen, mich mit Quellen auseinanderzusetzen, mit Einzelschicksalen, mit sehr tragischen Einzelschicksalen. Ich lerne auch, wo gibt es Wissenslücken, was ist gesichertes Wissen, was ist weniger gesichertes Wissen. Und ich glaube, wir erreichen schon sehr viel, wenn wir zum näheren Hinsehen einladen und einfach auch zeigen, was Menschen möglich ist. Das würde ich sagen, das wäre schon Erfolg.
Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr differenzieren. Also wir sprechen, glaube ich, einmal über historisch politische Bildung, über Institutionenkunde, wie funktioniert Demokratie in unserem Staat. Solche Fragen sind natürlich wichtig, historische Zusammenhänge einordnen können, Umgang mit Fakten, all diese Dinge, die man übrigens auch nicht nur im Politikunterricht oder im Geschichtsunterricht vermitteln muss, sondern heute im Grunde als Querschnittskompetenz in jedem Fach. Aber wir reden dann auch über Demokratiebildung als der Möglichkeit zu erfahren, dass es Sinn macht, sich zu engagieren und Sinn macht, mitzureden, und zwar überall dort, wo man ist. Und das fängt tatsächlich aus meiner Sicht in der Familie an. ist die Frage, wie werden Kinder heute in ihrer Erziehung an Entscheidungen in der Familie beteiligt? Wie lernen sie über ihr Leben sukzessive auch selbstbestimmt verfügen zu können? Und wie können sie auch ihren Lebensraum in der Kita und später in der Grundschule und in der weiterführenden Schule, wie können sie den mitgestalten? Und nur wer beides erfährt in seinem Leben, wird eine positive Demokratieerfahrung aus seiner Kindheit und Jugend mitbringen. Politische Bildung im Sinne von Institutionenkunde und auch von historisch-politischer Bildung werden nicht dazu führen, dass wir lauter glückliche, kleine und große Demokraten erziehen, genauso wie der KZ-Besuch kein antifaschistischer Durchlauferhitzer ist, der mal eben sozusagen dazu führt, dass man am Ende dann auch sich sozusagen aus Überzeugung zu unserer freiheitlichen und liberalen Demokratie bekennt. Dazu gehört mehr. Und ich glaube, an unseren Schulen wird durchaus eine ganze Menge richtig gemacht, aber wahrscheinlich an der einen Stelle, nämlich an der Stelle, wo man Lust hat mitzumachen und Selbstwirksamkeit erlebt, da geht es nämlich ganz viel um Selbstwirksamkeit, und wo man Lust macht, darauf kontrovers zu diskutieren, da gibt es, glaube ich, Luft nach oben. Und das sage ich jetzt nicht so daher, sondern weil wir auch eine Studienlage dazu haben. Man kann das nämlich tatsächlich auch ein bisschen messen.
Tilda Skerra, Sie haben offensichtlich Lust auf demokratische Prozesse, zumindest wenn Sie sich als Schülervertreterin aufstellen ließen, wählen ließen und es umsetzen. Ist das ein Glücksfall gewesen oder haben Sie Hilfen gehabt oder haben Sie auch gemerkt, dass das auch manchmal an Grenzen stößt?
Definitiv. Also das Problem ist, ich bin in diesem Fall eine sehr privilegierte Person. Der Grund, warum ich sitzen kann und hier reden kann, ist nicht, weil ich das in der Schule gelernt habe, sondern beim Elternhaus. Dass wir haben viele Debatten geführt, ganz strukturiert mitunter sogar. Das könnte man fast schon bei Jugend debattiert machen auf einem Podium. Aber in der Schule ist mir das nicht widerfahren. Aber deswegen bin ich in so einer privilegierten Position und konnte das mitnehmen. Und deswegen kann ich heute auch hier stehen. Das ging meinen Mitschülern aber häufig nicht so. Das ging auch meinen Freunden häufig nicht so, wenn ich mitbekomme, wenn sie versuchen, mit ihren Eltern vielleicht zu streiten, direkt eine Blockade. Man ist respektlos, wenn man da seine eigene Meinung äußert. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, mit dem Schüler viel konfrontiert sind. Und auch ich bin schon an meine Grenzen gestoßen. Das waren meistens strukturelle Probleme. Auf Landesschülerratsebene und auf Bundesschülerkonferenzebene ist es mittlerweile schon möglich, mitzuwirken. Aber wenn wir dann runtergehen, und da sind wir ja wirklich basisnah, da sind wir ja wirklich bei den echten Schülern, da auf Kreisebene, auf Schulebene, da passiert nichts. Also gerade im ländlichen Raum, gerade wenn wir uns Brandenburg angucken, die Kreisschülerräte sind so vernachlässigt. Häufig sitzen da, wenn wir Glück haben, 4, 5 Schüler, meistens Grundschüler ab der 4. Klasse, die auch noch nicht wirklich mündig sind, die noch nicht ihre Meinung vertreten können und die dann für 2 Jahre für ein Amt gewählt werden, bei der sie keine Unterstützung haben. Wenn die Klassensprecherwahlen so durchgeführt werden, dass die beliebteste Person gewählt wird, weil der Klassenlehrer einfach nur sagt, wir wählen jetzt mal 2 Klassensprecher, dann ist das ja gar keine Demokratie mehr, dann ist das eine Beliebtheitswahl und dann sitzt man in der Schülerkonferenz und dann passiert nichts und die Schulleitung ist auch frustriert und blockt alle Ideen der Schüler ab und dann erfahren diese Schüler keine Demokratie, nur diese Scheinbeteiligung quasi.
Aber da sind wir natürlich schon in den Mühen der Ebene. Manchmal ist auch eine Wahl auf höherer Ebene im Bundestag oder bei den Landtagen manchmal auch nicht nur das.
Auch ein Schönheitswettbewerb.
Ja, aber was ist daran eigentlich neu? Ich frage jetzt nochmal in die Richtung der Historiker hier in unserer Runde. Was ist in der heutigen Situation vielleicht doch anders?
Also ich würde vorher doch gerne noch mal kurz ausholen und irgendwie an beide anknüpfen. Also ich denke auch, dass es nicht erst in der Schule beginnt, dass die Familie ein ganz, ganz relevanter Ort ist. Und jetzt leider vielleicht doch sehr kritisch. Es sind aber auch strukturelle Bedingungen. Ne? Wir haben ein sehr selektives, hierarchisches Schulsystem, in dem zwar die Praktiken von Demokratie oder die Mechanismen von Demokratie gelehrt werden, man darüber geprüft wird, ne? Aber es eigentlich immer nur zu wir spielen Demokratie, wir wählen jetzt mal SchülerInnen als Klassensprecherinnen und so weiter, dazu kommt, aber es kommt selten zu tatsächlicher Partizipation auf Augenhöhe oder auf Mitgestaltungsmöglichkeiten auf allen möglichen Ebenen. Aber ich würde das gerne wenden, weil ich denke, Schule ist eine große Chance. Die Schülerinnen und Schüler sind 8 bis 10 Stunden in der Schule, je nach welcher Schulform oder ob es eine Ganztagsschule ist und dann bei ihren Familien, die berufstätig sind oder können oder nicht können, also das ist jetzt aus anderen Gründen. Und diese Chance, die wir in der Schule haben, die würde ich halt viel mehr nutzen, die sehe ich viel mehr und ich sehe da neben ganz großem Engagement und Willen von auch Lehrkräften, auch in der Bildung, auch in der Politik, sehe ich halt auch strukturelle Probleme des Systems, die halt genau diese Bestrebungen nicht unterstützen oder nicht genügend unterstützen. Und in der heutigen Zeit, denke ich, wenn wir in die Gegenwart kommen, haben wir dann nicht nur die Familie, sondern die Peer Group, die maßgeblich irgendwie politische Bildung und Meinungsbildung, also jetzt nicht von Urteilsbildung, Meinungsbildung betreibt, ist halt die digitale Peer Group. Und die ist vollkommen von Algorithmizität und Referenzialität und vor allem von Konsum gesteuert. Ne? Es geht immer nur darum, dass man etwas verkauft auf diesen Plattformen. Auch Meinungen werden eigentlich zu Produkten. Und wer erzählt dann die bessere Geschichte? Dem folgt man halt, weil das irgendwie am meisten entertaint oder sowas. Und da steht die Schule doch sehr außen vor und meistens leider auch die Familien, weil alles kann man nicht überwachen, wenn man seine Kinder auch ein bisschen Freiraum geben möchte.
Das müssen wir jetzt nachsehen. Ich bin ja fast 8 Jahre Schulministerin in einem Bundesland gewesen, mit, ich glaube, einer der weitestgehenden Schülerbeteiligungsregelungen im Schulgesetz, also paritätisch besetzte Schulkonferenz, auch einer übrigens sehr weitgehenden Beteiligung im kommunalen Raum. Und ich würde Ihnen recht geben, dass es eine Haltungsfrage ist. Es ist ehrlich gesagt fast so ein bisschen so wie im großen Demokratie-Setting auch. Am Ende kann eine Demokratie auch daran zugrunde gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Akteure keine demokratische Haltung mehr haben. Das sehen wir ja in den Vereinigten Staaten aus meiner Sicht im Augenblick sehr leidvoll, dass es nicht nur darauf ankommt, Strukturen zu haben und Checks and Balances zu haben. So ist es an der Schule auch. Sie brauchen eine Schulleitung und ein Kollegium, das aus voller Überzeugung demokratische Partizipation von Schülerinnen und Schülern auch leben will. Ich würde sagen, es gibt Schulen, die machen das großartig. Und dann gibt es die anderen. Und dann können Sie natürlich sagen, ja, das musst du aber mal gewährleisten als Schulverwaltung, als Schuladministration, dass es bitte auch überall klappt. Ja, finde ich richtig. Den Einwand würde ich auch, die Kritik würde ich auch annehmen. Aber natürlich wissen Sie auch, dass das ein Ideal ist, man darf nicht aufhören, diesem Ideal Wirkung zu verschaffen, aber sie werden es natürlich nicht überall gleichermaßen hinkriegen. Aber ich habe dann positiveren Blick auf Schule als Sie, bin aber auch vielen Schulen unterwegs.
Ja, also ich würde Ihnen da gar nicht widersprechen, das war gar nicht meine Absicht, aber es fängt ja schon damit an, Schülerinteressen überhaupt zuzulassen. Das heißt, Thematik oder Mitgestaltungsmöglichkeiten. Und Sie haben vollkommen recht, das ist eine Haltung. Ja, man muss das zulassen, man darf sich nicht davon überfordert fühlen, dass SchülerInnen Fragen stellen oder man darf es ihnen nicht abtrainieren, weil das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Wenn Sie SchülerInnen befragen, wen Sie bei einer historischen oder politischen Frage konsultieren, dann kommt die Lehrkraft fast nie vor, dann antworten Sie, ich frage den, ich frage die, ich gucke Google, ich frage im Internet, aber wenn wir es schaffen können, solche Partizipationsräume zu schaffen und zu signalisieren, wie Sie sagen, durch Haltung, dass uns das wichtig ist, dass man das mit einbezieht und dass SchülerInnen damit auch eine Gestaltungsmöglichkeit in ihr Lernen erhalten. Ich glaube, das ist dann viel nachhaltiger und wirksamer und demokratiefördernder, als wenn man sagt, ja, passt jetzt nicht in meine Stunde, habe ich nicht vorbereitet. Das ist dann natürlich immer sehr schade. Deswegen spreche ich von Chancen und Sie haben vollkommen recht, das ist eine Haltungsfrage und die Bereitschaft, sich zu engagieren.
Wobei es ja dann auch darum geht, beispielsweise mit Positionen junger Menschen umzugehen, die vielleicht nicht immer im Verfassungsbogen bleiben. Also die Frage, ja, ist die Schule nicht auch sozusagen Teil dieses Systems, das ich ablehne, wo bestimmte Dinge erzählt werden, die ganz anders sind als bei mir zu Hause im Elternhaus? Das ist ja auch eine große Herausforderung dann an Lehrkräfte. Das ist eine große Herausforderung auch an Institutionen, die sich um historische Bildung kümmern. Wie gehen Sie eigentlich damit um, Axel Drekoll, dass manche Leute dann sagen, ja, hier wird eine bestimmte Ideologie transportiert, eine Staatsdoktrin, gegen die ich mich jetzt in irgendeiner Weise positionieren will?
Das ist grundsätzlich mal ein ganz, ganz heikles Thema für uns. Warum ist das so? Weil das, wir versuchen in Gedenkstätten erstmal zu vermitteln, ist kritische Reflexion, also zum Nachdenken anregen. Das heißt dann erstmal, überhaupt eine Grenze zu ziehen, Wo empfinden wir Fragen noch als zulässig, weil sie der kritischen Reflexion dienen und auch des kritischen Hinterfragens dessen, was wir sagen? Das wollen wir ja erreichen. Und wo fängt es aber an, dass das einfach nur noch gezielt zum Beispiel der Leugnung des Geschehens vor Ort gilt? Und das ist dann definitiv eine rote Linie. Das ist deshalb für die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort eine ganz blöde Situation. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung, gerade weil das ja auch bei jüngeren Leuten, bei denen man, deshalb sage ich jetzt jüngeren Leuten, bei denen man vielleicht davon ausgeht, auch da ist die Meinung vielleicht noch nicht so gefestigt, versucht dann vielleicht auch eher nochmal in die Diskussion reinzugehen. Wobei ich sagen muss auch, weil uns das ja vielleicht nicht doch, aber auch und gerade in Brandenburg beschäftigt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in Thüringen. Also wenn wir jetzt vor Personen stehen oder sitzen würden, bei denen wir ein profundes rechtsextremes Weltbild erwarten würden und können und müssen, dann würde ich da auch persönlich nicht in die Diskussion gehen. Also wenn Herr Höcke hier sitzen würde, würde ich hier nicht sitzen. Das steht fest. Also das ist eine schwierige Situation. Man kann sie aber nur dadurch lösen, indem man klare Linien, rote Linien zieht und einfach sagt, auch bei Schülerinnen und Schülern, da ist die Grenze überschritten bei uns, sagen wir ganz klar, wenn die Verbrechen in Frage gestellt werden und egal welche Altersstufe, wenn es strafrechtlich relevant ist, bringen wir es zur Anzeige. Oder auch die Lehrkräfte selbst tun das. Also das gibt es beides. Ich möchte nur auf einen Punkt noch hinaus, der mir besonders wichtig zu sein scheint, weil eine Ihrer Fragen war ja, was unterscheidet jetzt eigentlich die Zeit von Dekaden davor? Die Baseballschlägerjahre sind jetzt 20 Jahre her.
War nicht vorbei.
Und noch nicht vorbei, könnte man auch sagen. Oder kehren in neuem Gewand wieder. Das ist vielleicht die richtigere Bezeichnung. Ich glaube, dass wir extrem aufpassen müssen, wie wir mit Sprache umgehen. Denn ich meine, das ist jetzt schon häufig gesagt, dass die Diskursverschiebung vor allem durch die AfD auch systematisch stattfindet. Das glaube ich auch. Das ist auch ein Grundproblem. Aber Viktor Klemperer, der bekannte Sprachwissenschaftler, der ja selbst verfolgt worden ist und das Dritte Reich überleben konnte, er hat ein Buch geschrieben, LTI, Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches. Und da hat er geschrieben, und das aus einer Perspektive eines Menschen, der so viel durchleiden musste, das stärkste Gift, was die Nationalsozialisten zu verbreiten in der Lage waren, ist die Sprache in ihrem Sinne umdeuten zu können. Und das sage ich deshalb, weil wir mit Begrifflichkeiten wie Volk, völkisch, mit beleidigenden Äußerungen auf verschiedenen Ebenen mit insgesamt, ich bin kein Politiker, deshalb will ich das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten, aber wie gehen wir mit geflüchteten Menschen um, sprachlich, nicht was vielleicht realpolitisch notwendig sein, das will ich gar nicht kommentieren hier, aber das glaube ich, da steckt eine ganz große Gefahr drin, dass es sozusagen eine sprachliche Gewöhnung an Ausgrenzungsprozesse gibt und das kriegen wir auch vor Ort zu spüren und das ist ein großes Problem, was mit der AfD gekommen ist. Das ist keine Frage. Das würde ich auch als mit Abstand das Größte bezeichnen. Aber ich will dazu sagen, auch nach dem 7. Oktober, das war jetzt vor allem in Sachsenhausen, also eine von uns betreute Gedenkstätte, gibt es eine enorme Zunahme an antisemitischen Äußerungen beispielsweise, die ich jetzt auch nicht immer nur rechtsextrem verorten kann. Und auch mit einer Sprache und in einer sprachlichen Qualität im negativen Sinne, also das habe ich vor 10 Jahren nicht gekannt. Also die Polarisierung, die Bereitschaft zu beleidigen, zu diffamieren, Drohungen auszusprechen an uns, an das Personal, an andere Besucherinnen, das ist, empfinde ich als eine sehr neue Qualität und vor allem eben auch an einen anderen Umgang mit Sprache als Diskriminierungsinstrument.
Ich würde es ein bisschen weiter drehen wollen, weil ich tatsächlich glaube, dass Sprache und Kultur die Instrumente sind, mit denen Rechtsextremisten, aber übrigens auch alle anderen Totalitären in den Köpfen die entscheidenden Veränderungen für die Delegitimation von Demokratie, aber auch für die Legitimation von ihrer totalitären oder autoritären Strukturen schaffen. Das können, auch das sehen Sie in den Vereinigten Staaten. Also diese Debatte über Meinungsfreiheit, also J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz in München ist ein Paradebeispiel dafür gewesen. Und das ist das, was Sie im Deutschen Bundestag auch jeden Tag erleben. Es werden einfach Begriffe umprogrammiert. Und natürlich ist das schwierige Problem jetzt, wo hört sozusagen eine legitime politische Debatte über Themen, die viele Menschen betreffen oder interessieren, wo hört die auf und wo beginnt sozusagen ein Diskurs, der antidemokratisch und möglicherweise noch viel schlimmer als antidemokratisch wirklich rechtspopulistisch, rechtsextremistisch oder auch linksextremistisch wird. Das ist, also ich will das nicht gleichsetzen, bitte nicht, das tue ich nicht, aber man muss, glaube ich, schon sehen, dass das Techniken sind und die AfD, davon können sie ausgehen. Die haben ganz genau erkannt, dass am Ende die entscheidenden Institutionen, die sie umdrehen müssen, die Schulen sind, die Kultureinrichtungen sind. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und trotzdem müssen wir es irgendwie schaffen, Diskursräume zu schaffen. Deshalb finde ich das, was Sie gesagt haben, zu der Tatsache, dass Sie eigentlich keine Räume haben, in denen Sie zusammenkommen können, wo Diskurse überhaupt stattfinden können, ist, glaube ich, eine der zentralen Probleme. Weil wir müssen natürlich irgendwie auch von den 25, 30, in Sachsen-Anhalt vielleicht sogar mehr als das Prozent der Menschen, die jetzt irgendwie damit drohen oder die tatsächlich ihre Wahlentscheidungen da entsprechend bei der AfD machen würden, ein Teil von denen, mit denen werden wir schon ins Gespräch kommen müssen und zu versuchen, die davon zu überzeugen, dass es am Ende vielleicht auch Alternativen gibt, die für sie und auch für dieses Gemeinwesen eine bessere sind. Das haben wir aber alle noch nicht so richtig den richtigen Dreh dran gekriegt, ist jedenfalls mein Eindruck.
Das Willy-Brandt-Gespräch 2025, politische Bildung in Zeiten autoritärer Verheißungen, das Forum im RBB 24 Inforadio mit Bundesbildungsministerin Karin Prien, mit der Sprecherin des Landesschülerrates Brandenburg, Tilda Skerra, mit Lale Yildirim, Professorin für Didaktik der Geschichte Uni Kiel und dem Direktor der brandenburgischen Gedenkstätten Axel Drehkoll. Also die Sprache. Wie ist das, Tilda Skerra, findet eigentlich zwischen sehr unterschiedlichen politischen Positionen auf dem Schulhof eine Auseinandersetzung statt, die auf Fäuste verzichtet?
Ja, es gibt schon durchaus Diskussionen, wenn man sie so bezeichnen kann, die ohne Gewalt stattfinden. Aber ob die wirklich auf Augenhöhe und auf einer Ebene stattfinden, ist, glaube ich, die große Frage. Weil in diesen Diskussionen und immer in diesem Diskurs werden zwei Dinge immer gleichgestellt. Und das sind einmal emotionalisierte Meinungen und faktenbasierte Tatsachen. Und wenn man sich dann mit einer Person auseinandersetzt, die ihr gesamtes Leben lang vorgesetzt bekommen hat, dass an all ihren Problemen die Ausländer schuld sind, dann ist es schwierig, da noch ranzukommen, weil eben auch Parteien wie die AfD mit dieser Sprache das eben dermaßen schaffen, auch mit dieser Redensart, diese Emotionen aufzuwecken, die viel intensiver sind als vielleicht diese eine Statistik, die genau das Gegenteil beweist. Und ich wollte noch auf eine Sache anschließen. Sie hatten vorhin gesagt, dass man ja vielleicht noch in den Gedenkstätten die Meinungen der Jugendlichen umändern kann. Meistens sind die Personen in den Gedenkstätten wie alt, circa?
Also wir empfehlen ab 12, 14 Jahre eigentlich, und es geht dann eben bis zum Ende der Schulzeit.
Und das ist zu spät, weil diese Ideologie wird ganz häufig vom Elternhaus mitgegeben. Und außerdem leben die Personen da schon 12 Jahre, mitunter jetzt gerade in einer Situation, wo sie sich total unwohl fühlen in diesem Land, vor allen Dingen in den Ostländern, wo sie ihren Lebensstandard und ihre Zukunftsperspektiven als schlechter empfinden als woanders und dadurch eben schnell einen Sündenbock suchen wollen. Und weil viele halt schon mit 10 ihr erstes Handy bekommen und sich dann in den sozialen Medien wiederfinden und dann mit diesen ganzen Emotionen wieder, emotionalisierten Meinungen wieder konfrontiert werden. Und die sind mitunter glaube ich sogar, wenn man sich in den sozialen Medien tatsächlich mal da ein paar Stunden lang reinsetzt, sind die nach wenigen Wochen schon gefestigt, wenn man das nicht einordnen kann.
Aber das ist natürlich so, dass wir jetzt auch mal wieder wie das Kaninchen auf die Schlange starren, auf soziale Netzwerke und auf TikTok und Ähnliches. Und die Frage, was können eigentlich die gewachsenen Gefäße der politischen, der historischen Bildung, die seit Jahren und seit Jahrzehnten gute Arbeit machen, das sollte man bei der Gelegenheit ja auch mal sagen, sind die dann einfach alle hilflos oder müssen die alle ihre über 50-Jährigen in Rente schicken und nur noch 20-jährige Influencer einbestellen?
Ich glaube, ein Akteur haben wir bis jetzt gar nicht so benannt. Das sind die Medien selber. Damit werden Sie direkt angesprochen.
Wir können auch schon zu den Alten.
Ja. Also, ja. Nein, genau, die Medien, die diese Deutungskämpfe und diese Narrative, die sehr attraktiv sind, weil sie mich erhöhen, weil sie mich einfach nur, weil ich zufällig in einer Region in Europa geboren bin, mit der richtigen Hautfarbe, mit der richtige Religion oder keine Religion und den richtigen Status einfach dadurch überhöhen und ich muss gar nichts machen, bin sofort was Besseres, höchst attraktiv. Also das ist eigentlich die Quintessenz dieser ganzen Erzählung. Wir geben denen auch viel Raum. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass nach der letzten Bundestagswahl ich geschaut habe, dass zwischen den 18- und 24-Jährigen 21% AfD gewählt haben, dann heißt es für mich, dass in meinen Seminarräumen Und wenn Sie sagen, ist es schon ab 12 gefestigt, dann gilt das für die Schule ja wahrscheinlich noch mehr. Mindestens ein Fünftel bis ein Viertel von Studierenden sitzen, die diese Ansichten haben. Und was Institutionen machen können, ich denke Gedenkstätten, Sie sagen kein Durchlauferhitzer, ich sage keine antifaschistischen Waschmaschinen, ne? Da kann man nicht hin und dann kommt man als Demokratin wieder raus. Aber wir haben die Möglichkeit, Ideen zu pflanzen. Sie haben von Reflexion gesprochen. Wir haben die Möglichkeit, durch den Rahmen, der uns ja eigentlich gesetzlich auch vorgegeben ist, genau dort aktiv zu werden. Und zwar nicht, indem ich die Kontroverse vermeide, indem ich den Konflikt vermeide und irgendwie das Thema ausspare und das an die Gedenkstätte zum Beispiel auslagere, sondern dass ich die Würde eines Menschen in meinem Unterricht, in meiner Lehre wahre. Und das fängt auf jeden Fall natürlich mit Sprache an. Das hat auch, ist es auch meiner Meinung nach eine Haltung und eine Kultur. Ich glaube, in dem Moment, wo ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass diese demokratische Haltung alle meine Studierenden mitteilen, aufgrund der Statistiken, die wir haben, und aufgrund der Tatsache, dass ich aber alle ansprechen will und genau diese demokratischen Werte, die die Anerkennung unserer pluralen Gesellschaft ermöglichen, das dann teile und dann halt diesen Raum erstelle, dann schaffe ich halt auch die Ideen oder die Haltung, die dann in meinem Fall, wenn mit zukünftigen Lehrkräften dann auch in die Schule weitergetragen wird, die dann, und das ist so, glaube ich, so meine Supermacht, also ich bin keine Ministerin, aber ich denke mir so, die Lehrkräfte, denen ich eine demokratische Haltung oder so näher bringen kann oder diese Idee näher bringe, die beeinflussen dann über Jahrzehnte hinweg Generationen von Schülerinnen vielleicht positiv.
Man hat den Eindruck, bestimmte Themen sind sofort in einem Kulturkampf, auch bei der Verwendung von Sprache zum Beispiel, aber eben auch bei bestimmten sachlichen politischen Entscheidungen, die ich richtig oder falsch finden kann. Wie können wir denn ein bisschen diese Hitze wieder rausnehmen? Also haben wir diese Räume noch? Das war ja auch ein bisschen die Frage an Institutionen, wie sozusagen getrieben sind die Institutionen der politischen Bildung eigentlich?
Ich glaube, eine Sache, die momentan noch viel zu wenig passiert, um das einzudämmen, ist diese, um die Hitze da rauszunehmen, ist tatsächlich das strafrechtlich zu verfolgen. TikTok und Instagram sind sehr darauf ausgelegt, dass ihr Content möglichst viele Menschen daran hält. Und dabei sind sie eigentlich nicht so daran interessiert, Demokraten zu entwickeln. Wenn wir aber tatsächlich Vorgaben geben könnten, dass diese Inhalte runtergenommen werden müssen, vielleicht sogar strafrechtliche Verfolgung mit sich ziehen, dann könnten wir schon mal viel Hitze rausnehmen. Und dann könnten wir auch noch anfangen, die Videos tatsächlich konkret im Unterricht zu behandeln und was halt wenig Schüler machen momentan, diese Quellenanalyse quasi. Ist das eine seriöse Quelle, das, was ich da gerade sehe? Oder ist das wieder die emotionalisierte Meinung, gar kein Fakt. Das machen wir momentan vielleicht im Deutschunterricht mit einem Tagesschauartikel oder mit, weiß ich nicht, also irgendwas aus dem Internet, aber die Schüler befinden sich eben nicht tagtäglich auf Safari und lesen die ARD-Mediathek durch,
schade,
sondern sind auf TikTok.
Schade.
Ja, es wär sinnvoll, aber wir sehen es ja, dass wir haben es ja auch in der Statistik gesehen, dass diese, ich weiß jetzt leider nicht mehr die Prozente im Kopf, aber dass der Großteil der Jugendlichen ihre Nachrichten von den sozialen Medien erhält.
Gut, vor 50 Jahren haben auch nicht alle jungen Menschen die FAZ gelesen.
Also ich würde gerne mal versuchen, die Debatte noch mal ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen. Also ich will vorab erstmal sagen, ich glaube, eine bessere gelingende Lehrerbildung, die die Kolleginnen und Kollegen wirklich befähigt und die auch das Bewusstsein dafür schafft, dass sie da eine Riesenverantwortung tragen, weil ich glaube, was gut rausgearbeitet worden ist, ist heute, welche Rolle das Elternhaus und zwar im Guten wie im Schlechten spielt. Und das ist eben auch, wenn man jetzt nach Brandenburg oder nach Sachsen geht und sagt, die Schule muss jetzt aber, dann sage ich auch immer, ja, das muss sie, aber was meint ihr eigentlich, was da zu Hause am Abendbrottisch oder beim Frühstück erörtert wird? Also darum, deshalb, Schule muss, aber Schule hat natürlich eine riesen Aufgabe da zu stemmen. Aber Lehrerbildung ist, glaube ich, ein Punkt und da müssen wir, glaube ich, nochmal neu drauf schauen, ob wir die jungen Kollegen und übrigens auch die älteren Kollegen in der Fortbildung, ob die wirklich das Rüstzeug haben, was man dazu braucht, auch solchen auch standzuhalten in Debatten und eben zu sagen, ja, neutral, selbstverständlich geht es hier darum, Kontroversität und verschiedene Positionen, verschiedene Perspektiven auf politische Themen zu lenken, aber bei bestimmten Grundfragen, es gibt erstens rote Linien,
Und es gibt vor allem auch ein klares Bekenntnis zu dem, was wir früher in meiner Generation spießig freiheitlich-demokratische Grundordnung genannt haben. Aber es geht im Kern um den Menschenwürdesatz und es geht um bestimmte Grundlagen unseres politischen Systems, das ja nicht nur eine Verfahrensordnung ist, sondern das ist Ausdruck auch einer historischen Erfahrung. Das ist mir übrigens auch sehr wichtig. Das Grundgesetz ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern ist Ausdruck einer historischen Erfahrung und unsere Grundüberzeugung, dass wir nur so Freiheit und Willkürverbot und all diese und Menschenwürde realisieren können. So, sachlich. Sie haben mit allem, was Sie zu Social Media sagen, recht. Deshalb ist mir das so wichtig, jetzt auch Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt jetzt auch wirklich auch in Sachen Regulierung voranzubringen. Wäre aber ein abendfüllendes Thema, lassen wir jetzt mal. Ich wollte aber auf fast einen dritten Aspekt. Sie haben, glaube ich, von den Narrativen gesprochen, die populistische Parteien und bei uns in Deutschland im Augenblick bedrohlicherweise die Rechtspopulisten und die Rechtsextremisten vor allem bieten. Die bieten nämlich ein Narrativ und die bieten auch die Möglichkeit zur emotionalen Parteinahme. Ja. Ich frage einfach mal, schaffen wir das eigentlich als demokratische Parteien der Mitte im Augenblick für unser Land ein Narrativ zu erzählen, mit dem man sich auch emotional identifizieren wollte? Also mir reicht das immer noch. Ich gehöre der Generation an, der das reicht und wenn ich Joachim Gauck zuhöre und der erzählt von dem Korb dessen, was Freiheit und Demokratie für ihn bedeuten, dann, also mich spricht das an, aber ich fürchte, dass uns das bei jungen Menschen und tief in die Generation der 40-Jährigen hinein kaum noch gelingt und darüber müssen wir uns, glaube ich, mal Gedanken machen, wo ist denn unser Narrativ für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft? Und kann man sagen, ja, wir Deutschen, wir haben das nicht so, also wir haben ja auch gute Gründe, dass wir auch nicht so viel Symbole, ist für uns schwierig, Heimat ist auch schwierig, ist auch alles irgendwie belastet, aber ich glaube, wir brauchen eine neue Erzählung für diese Gesellschaft, bei der wir dann nämlich auch bereit sind, selbst wenn es hochkocht und wenn es emotional wird und wenn es kontrovers wird, wo wir am Ende uns immer noch auf das Gemeinsame besinnen, weil das Besinnen auf das Gemeinsame, das vermitteln wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft insgesamt. Auch wir als Politiker sind wir verantwortlich mit dafür, im Augenblick nicht. Und darüber müssen wir, glaube ich, mal sprechen, über das Verbindende, das gemeinsame Narrativ.
Ich halte mich auch ganz kurz, ich kann Ihnen da nämlich nur zustimmen, weil das Problem, das wir gerade bei unserer Jugend haben und auch eben in die 40-Jährigen hinein, ist, dass wir in so einer unsicheren Weltlage gerade hineingeboren werden und hineingegeben werden. Also ich als 17-Jährige muss mich fragen, werde ich mir denn später mein Haus leisten können, was für meine Eltern vielleicht eine Selbstverständlichkeit war, aber ich muss mich jetzt plötzlich über meine Zukunftsperspektiven sorgen. Wird in meinem Land Krieg ausbrechen? Wird Russland plötzlich zum direkten Feind? Die ganzen Kriege, die momentan ablaufen, parallel noch der Klimawandel. Also es brennt überall. Mhm. Dazu kommt eben noch diese Emotionalisierung durch die Social Media. Da brennt es nochmal alles noch viel mehr. Ja, dann sitze ich in der Schule und weiß gar nicht mehr, wo anzufangen ist. Und das Tolle, was diese autoritären Parteien haben, ist so eine einfache Lösung. Das ist der Sündenbock und hier sind wir und genau das ist unsere Richtung. Und dann ist die politische Mitte immer meistens zu vage und das ist zu kompliziert für die meisten, sich damit zu befassen. Und dann wenden sie sich schnell ab.
Nur in Parenthese gesprochen, es gibt natürlich auch religiöse Fundamentalisten, die genauso argumentieren und sich abschotten.
Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns in diesen Kampf der Narrative so begeben sollten. Und zwar, ich war letzten Monat in den USA auf einer Projektreise und habe genau gesehen, dass mit vielen Menschenrechtsorganisationen im Süden von den USA, dass sie das erkannt haben, dass das Narrativ zentral ist, dass man das Narrativ nutzen muss, um halt zu mobilisieren, zu aktivieren, bin ich wirklich dabei. Aber dann auch angefangen haben, genau die gleichen Methodik, die gleichen strukturellen Erzählungen zu nutzen, nur in einer Fassung, wo ich jetzt sagen würde, wäre ich politisch näher als bei anderen. Aber letztendlich formal genau das Gleiche tun. Und ich glaube nicht, dass wenn wir nur eine sehr attraktive, affirmative Gegenerzählung schaffen, dass das ausreicht. Und wir müssen wirklich ein reflexives, selbstreflexives Erzählen fördern. Und jetzt kommt mein kleiner Stoß. Deswegen ist Geschichtsunterricht das wichtigste Fach in der Schule und wir brauchen mehr Geschichtsunterricht. Aber ich glaube nicht nur das, sondern dass wir genau diese Erzählung, nach der wir wirklich suchen müssen, so gestalten müssen und so entwickeln müssen, dass es nicht nur eine Erzählung ist, die dann konkurriert, sondern die mitgestaltet wird und die dadurch attraktiv wird in unserer Gesellschaft. Und ich glaube wirklich, es ist dieses Narrativ, das dann diese Deutungsmacht und diese Attraktivität, Sie sprechen immer von Emotionalität, das ist halt dieser Identifikationsmoment, den ich in meiner Erzählung Ihnen biete, ne, dass ich den über Demokratie wirklich schaffen kann.
Ich kann natürlich jetzt mit Gedenkstätten keine globalen Lösungsansätze präsentieren, aber ich glaube, eine Erzählung ist, das ist vielleicht auch ein bisschen in dem Sinne, den Sie meinen, wir wollen ja zwar die Meinungsbildung unterstützen und nicht selber Meinungen vorgeben, das darf natürlich auf gar keinen Fall unser Ziel sein und trotzdem ist das, was wir tun, ganz klar wertebasiert. Ist deshalb immer dieses, mal den Begriff Neutralität mal auskippen. Also kann man auch mal allen Kolleginnen und Kollegen sagen, die vielleicht nicht schon die Rechtsgutachten sich einholen mussten. Das mussten wir, deshalb kann ich auch rechtlich sicher sagen, weg damit. Es gibt keine Neutralität. Alleine wenn man der Würde verpflichtet ist, kann es die gar nicht geben. Aber wir haben eine Wertehaltung hinter dem, was wir tun. Und das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, vor allem mit den ersten Artikeln der Verfassung. Und ich glaube, was zum Beispiel Gedenkstätten machen können, ist doch sagen zu können, das sind natürlich Orte extremster Gewalt, aber damit auch Orte, in denen genau das, was die Bundesrepublik als Modell anbietet, komplett über den Haufen geworfen wurde. Und man hat aber auch konkrete Bezüge, das kann jetzt nicht eine Gedenkstätte machen, aber in einem allgemeineren Bildungskontext, es gibt die konkreten Bezüge. Das Grundgesetz ist von Vätern und Müttern geschaffen worden, die genau die Erfahrung gemacht haben, die man in Sachsenhausen machen musste oder in Ravensbrück oder an anderen Orten. Man sieht, was passiert eigentlich in der Potenz, wenn bestimmte Grundsätze über Bord geschmissen werden. Und was ich meine, warum gibt es auch positive Aspekte und warum kann man daraus vielleicht auch ein Narrativ entwickeln? Weil, siehe Sachsenhausen, schon Ende der 1940er Jahre die Überlebenden gekommen sind und gesagt haben, wir waren eine Zwangsgemeinschaft aus 40 Nationen von Menschen, die hier umgebracht, gefoltert und diskriminiert worden sind. Wir kommen jetzt zurück in das Land, das wir dafür verantwortlich ist und wir kommen als internationale Solidargemeinschaft, um Grenzen zu überwinden, um zusammenzuarbeiten, um zu kooperieren und um zu zeigen, dass Solidarität funktioniert. Und wir tun das hier, obwohl wir hier so gelitten haben und gerade deshalb. Und wenn man dann auch mal guckt, wie bis heute, welche Anerkennung das findet bei den Familien der Überlebenden, dass die Gedenkstätten und natürlich auch die große Politik, die ja zu den Gedenkstätten kommt, das betont, wir stehen für Freiheit, wir stehen für Gleichheit, wir stehen für ein solidarisches Miteinander. Dann sind das, glaube ich, schon auch Narrative, die sind nicht einfach, aber die haben auch was mit Biografien zu tun. Das erlaubt mir auch eine emotionale Annäherung, neben natürlich einer kognitiven. Ich kann bei so einem Ort nun schon auch begreifen, dass diese Extreme, die da drin stecken, dass das vielleicht ist, was ich auch nicht unbedingt haben will. Also deshalb gibt es da ja auch Anknüpfungspunkte, selbst bei Jugendlichen, da will ich natürlich jetzt nicht widersprechen, die auch schon teilweise vielleicht nicht mehr zu erreichen sind. Aber ich glaube, da können Gedenkstätten einen Beitrag dazu leisten, aber dass solche Narrative, die die Vergangenheit nicht aussparen können, das geht in Deutschland nicht, aber die Raum bieten, was ganz Positives zu entwickeln, dass das, glaube ich, möglich ist und wahrscheinlich auch wirklich ausbaufähig, das würde ich auch so sehen.
Das klingt dann natürlich anders, als wenn ich in der politischen Bildung Schülerinnen und Schülern sage, ja, Max Weber sagt, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Dann, ich denke, diese Frage, wie können wir eine positive Emotionalität, die ja auch über Personen geschaffen wird, wir sind hier beim Willy Brandt-Gespräch, das war eine Figur, die wie andere auch polarisiert hat. Wir vergessen ja manchmal, welche Kulturkämpfe es um 1960, 1970 gegeben hat zwischen den Parteien, die dann natürlich dazu geführt haben, dass man hinterher gemeinsame politische Positionen auch entwickelt hat. Und nun, Karin Prien, wir sind gerade in Haushaltsverhandlungen kurz vor der zweiten Lesung des Bundeshaushaltes 2026. Wie gießt das Ihr Ministerium, was wir jetzt hier besprochen haben, in Finanzierungen, in Richtlinien?
Also mein Ministerium ist ein großes Ministerium und wenn Sie auf jetzt die Themenbereiche Kinder- und Jugendbildung oder Demokratiebildung ansprechen, denn das wären so die beiden großen Bereiche, für die ich originär Programmmittel zur Verfügung habe, neben der Bildungspolitik, die ja jetzt auch bei uns gelandet ist und bei
dem Kinder- und Jugendplan, der ja zum Beispiel Jugend erinnert, als einen Programmteil der und Jugend erinnert, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, in den Gedenkstätten die Professionalisierung voranzubringen. Also ich weiß das jedenfalls aus meinem kleinen Bundesland. Ohne Jugend erinnert hätten wir viele Gedenkstätten gar nicht professionalisieren können. Das machen wir alles weiter. Wir erhöhen auch die Mittel für die Gedenkstättenfahrten, die der Bund organisiert, die sich ja auf den außerschulischen Bereich beziehen. Der Kinder- und Jugendplan wird insgesamt jetzt um über 7% erhöht. Da sind viele Mittel der Demokratieförderung enthalten. Was wir allerdings tun, wir gucken uns die ganzen Demokratieförderprogramme jetzt an und schauen auch auf die Frage, ist das eigentlich alles sinnvoll, was wir da tun? Ist es wirksam? Und müssen wir möglicherweise andere Schwerpunkte setzen? Ich weiß, das gefällt vielen nicht. Auch bei Demokratie leben ist es übrigens so, dass nach wie vor der Titelansatz steigt. Es ist nicht so, dass der gekürzt wird, sondern die Mittel steigen. Er steigt nicht ganz so stark an, wie das im ursprünglichen Regierungsentwurf, ich sage mal auch in meinem Regierungsentwurf gestanden hat. Da sind jetzt 4,5 Millionen weniger. Ich sage Ihnen aber, das ist verschmerzbar. Und da wird kein einziges jetzt laufendes Projekt, wird deshalb nicht durchgeführt werden können. Aber wir schauen uns das an und mir geht es insbesondere darum zu gucken, wie erreichen wir eigentlich mehr von denjenigen, zum Beispiel auch im ländlichen Raum, die im Augenblick drohen, verloren zu gehen. Weil das ist sozusagen die Gruppe, die mich besonders interessiert. Also du interessierst mich, sie interessieren mich auch sehr, aber ich mache mir jetzt nicht so ganz viel Sorgen darum, weil sie finden den Weg in eine Stiftung, sie finden den Weg über den Landesschülerkonferenz oder Bundesschülerkonferenz, Landesschülerrat, haben sie so viele Möglichkeiten, dass ich mir um sie keine Sorgen mache. Um andere mache ich mir große Sorgen. Und die sitzen an den Gemeinschaftsschulen oder in den gegliederten Systemen, an den Hauptschulen, an den Realschulen, in den beruflichen Schulen. Ich glaube, das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen dort auf junge Leute zugehen, wo sie sind. Und sie sind halt im Alter zwischen 16 und 20, sind sie in den beruflichen Schulen. Sie sind in den Betrieben. Deshalb wollen wir auch Demokratiebildung und Demokratieförderung, das ist ja auch ein bisschen Unterschied. Wir machen Demokratiebildung ja auch über die Bundeszentrale und die Landeszentralen noch. Die werden auch weiter gefördert, da gibt es keine Kürzungen. Also insofern, ich glaube, wir haben da relativ große Mittelansätze, aber wir müssen schauen, wie wir sie auch sinnvoll nutzen, wie wir mehr junge Leute und auch mehr Ältere im Übrigen auch erreichen und mehr Räume, Begegnungsräume schaffen.
Aber Tilda Skerra, also um Sie machen wir uns jetzt keine Sorgen, aber vielleicht machen wir uns Sorgen um Herzberg-Elster, weil Sie ja vielleicht dann irgendwann weggehen könnten. Also was braucht eine Kleinstadt wie Herzberg-Elster, was brauchen die Dörfer drumherum, damit Menschen nicht sich sagen, so schnell wie möglich von hier weg?
An erster Stelle gibt es eine ganz fundamentale Sache, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt, aber das ist die Infrastruktur. Und das ist wirklich die Möglichkeit, überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Mhm. Also ich habe nur die Möglichkeit, hier zu sitzen, weil ich privilegiert bin und meine Eltern mich zum Bahnhof fahren können, der aber eben auch 20 Kilometer entfernt ist. Da kann ich nicht einfach mal bei Sturm und Wetter mit dem Rad hinradeln. So. Und dann ist das Zweite, nicht nur immer Projekte zu fördern, die dann bei den Problemklassen, die ja dann eben schon Problemklassen sind, durchgeführt werden, sondern tatsächlich eben in die Strukturen einzugreifen und die strukturell zu verändern. Also diese Demokratie tatsächlich irgendwie erlebbar für die Schüler zu machen, eben auch auf Stadtebene und da alle mit abzuholen und nicht die, die sowieso schon engagiert sind, die sowieso schon zum Beispiel hier sitzen, weil die trifft man auf jeder Veranstaltung. Aber meine Klassenkameraden, die vielleicht jede Woche eine 5 in Mathe schreiben, völlig frustriert sind und deswegen jetzt sich denken, sie müssen sich in rechtsextremistischen Medien unterwegs sein.
Ich glaube nicht, dass das der Grund ist.
Welcher Grund?
Also ja, also dass man mit schlechten Noten dann…
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, dieses generelle Unwohlsein, dieses Alleinsein, das wir momentan bei den Jugendlichen…
Einsamkeit ist ein Riesenthema.
Genau,
Thema, ne?
Diese Einsamkeit, das ist das Wort, das ich gesagt habe, diese Einsamkeit, die wir gerade als Problem bei den Jugendlichen ganz groß sehen, nochmal dadurch bestärkt wird, dass wir eben diese fehlende Infrastruktur haben, weil sie sich gar nicht in ihren Jugendclubs zusammenfinden können, selbst wenn sie existieren.
Wir haben schon ganz viele Dinge in Wahrheit heute diskutiert. Wir haben gesagt, wir brauchen eine andere Qualität von Demokratiebildung, gelebt der Demokratiebildung in Schule. Das ist ja das, was Sie sagen. Das muss im Grunde für jeden gelten. Da würde ich sagen, ja, Haken dran. Ist allerdings damit, dass wir einen Haken dran machen, ja noch nicht realisiert. Darüber müssen wir reden. Dann haben wir darüber geredet, dass wir was tun müssen bei Social Media. Also wir brauchen Transparenz. mit Blick auf die Algorithmen, und wir brauchen auch Altersverifikationen, wirksame, und wir brauchen auch Altersbegrenzung meiner Meinung nach. Aber das müssen wir diskutieren, das tun wir ja im Moment auch, aber da muss was passieren, das kann so nicht weitergehen. Und dann ist, glaube ich, das Nächste, auch das haben Sie schon gesagt, es braucht reale Begegnungsorte, wo junge Menschen zusammenkommen. Nun muss man sagen, Schulen sind eigentlich auch als Räume dazu durchaus geeignet. Die sind ja da. Die sind auch am Nachmittag und am Abend da. Eine Bibliothek zum Beispiel als dritter Ort. Das meine ich sehr ernst, weil ich tatsächlich in meinem Bundesland auch erlebt habe, in wie vielen kleinen Orten es auch öffentliche Bibliotheken gibt, wo man sich eigentlich auch treffen kann, wenn man das will. Das ist ein bisschen eine Frage der auch wiederum des politischen Willens in den Kommunalvertretungen. Dann die Frage, gibt es in den Kommunen für Kinder und Jugendliche tatsächlich Gremien, in denen sie ihre Interessen durchsetzen oder zumindest einbringen können. Deshalb ist, glaube ich, dieses, was Sie vorhin gesagt haben, wir müssen uns alle mehr anstrengen, weil das Instrumentarium haben wir, aber wir müssen es eben auch leben.
Mehr Mut stand am Anfang. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn wir Mut brauchen für die Demokratie, dann haben wir eigentlich fast schon verloren. Das war das Forum im RBB 24 Inforadio mit dem Willy Brandt Gespräch 2025. Danke sage ich meinen Gästen, Karin Prien, der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Kieler Geschichtsdidaktikerin Lale Yildirim, dem Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Axel Drekoll und Tilda Skerra, Sprecherin des Landesschülerrates Brandenburg aus Herzberg-Elster. Sie ist auch Mitglied der Bundesschülerkonferenz. Ihnen allen im Raum und an den Empfangsgeräten danke ich für Ihr aktives Mitdenken.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.